Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert. Willkommen zu einer Besprechung eines Pfingstspiels Florentina Holzingers als einmaligem Happening, zu einem Zirkus Kafka im Frankfurter Schauspiel und zu einem Besuch auf einer Kunstinsel, die in Paris entsteht. Los geht es an der südfranzösischen Mittelmeerküste. Gestern Abend ist das 79. Filmfest von Cannes zu Ende gegangen. Spannend war bis zur Abschlussgala, wer unter den 22 Wettbewerbsfilmen einen der Hauptpreise bekommt. Die Goldene Palme, den großen Preis der Jury oder den Preis der Jury. Schauspielerin und Sängerin Barbra Streisand erhielt in Abwesenheit den Ehrenpreis des Festivals. Die Goldene Palme bekam der rumänische Regisseur Cristian Mungiu für seinen Film Fjord. Darüber habe ich mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus in Cannes gesprochen. Bemerkenswert, das ist schon die zweite Goldene Palme für den Regisseur.
Ja, dieser erste Film von ihm, ich glaube, es war 2007, als er gewonnen hat, der folgte ja einer jungen Frau, die im kommunistischen Rumänien der Ceausescu-Ära verzweifelt versucht, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Der wurde mit langen, konzentrierten Einstellungen gedreht, mit einer Kamera, die wirklich unerbittlich beobachtet, so wie jetzt auch in seinem neuen Film Fjord. Und mit dieser zweiten Goldenen Palme jetzt, da betritt Cristian Mungiu sozusagen einen sehr exklusiven Club der doppelten Palmengewinner. Ich glaube, da gehören auch Michael Haneke und auf jeden Fall auch Francis Ford Coppola dazu.
Aber nicht so viele. Laut Jurypräsident Pak Chan-wook ist Fjord ein Drama über das Verstehen und Respektieren der Vielfalt der Welt. Worum geht's in dem Preisträgerfilm Fjord?
Das hört sich fast ein bisschen zu freundlich an, was der Jurypräsident da gesagt hat. Aber irgendwie hat er auch recht. Also der Film spielt tatsächlich an einem Fjord von majestätischer Schönheit. Und Schauplatz ist ein kleines Dorf am Wasser gelegen. Und hier trifft eine rumänisch-norwegische Einwandererfamilie ein mit ihren 5 Kindern. Und alles läuft erstmal gut. Die Eltern bekommen Arbeitsstellen, die Kinder freuen sich mit den Nachbarskindern an. Aber dann entdeckt eine Lehrerin auf dem Rücken der 13-jährigen Tochter einen blauen Fleck. Und jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Die Kinderschutzbehörde wird eingeschaltet, man vermutet eine Misshandlung. Die Kinder sagen auch, dass sie hin und wieder mal einen Klaps auf den Po bekommen. Und dann bekommen die Eltern, alle 5 Kinder abgenommen, einschließlich des Säuglings. Sie selbst werden vor Gericht gestellt und es entsteht der Eindruck, dass diese sehr christliche, sehr traditionell lebende rumänische Familie auch wegen ihrer Herkunft und wegen ihrer Kultur, wegen ihrer Religiosität, ihr da der Prozess gemacht wird. Und der Film zeigt es eben mit seinen sehr zwingenden Einstellungen, wie eine angeblich liberale, progressive Gesellschaft hier plötzlich Mauern hochzieht. Und ja, das versucht der Film zu verstehen und zu beobachten.
Wenn es auch ein Gerichtsdrama wird, haben Sie sich denn auch auf eine Seite geschlagen oder auf keine?
Ja, das hat mich wirklich sehr beschäftigt nach dem Film. Man steckt sich immer mal wieder auf eine Seite und denkt dann auch mal, mein Gott, diese Familie, die reden vom Satan, die lehnen Homosexualität ab. Andererseits ist es so brutal, wie sie dann ausgegrenzt werden. Also man schwingt einfach hin und her und man stellt aber eigentlich auch sich selbst als Angehöriger dieser progressiven Gesellschaft nochmal anders unter Beobachtung und man wird auch ein bisschen selbstkritisch mit diesem Film.
Der zweitwichtigste Preis, der große Preis der Jury, ging an den russischsprachigen Film Minotaurus, also halb Stier, halb Mensch, ist das ja ein Fabelwesen. Ein weiterer Grauton in diesem Festival?
Nee, ich fand das sozusagen einen kühlen, gestochen scharfen Film und gar nicht grau, sondern er war auch sehr genau beobachtet übrigens. Und diese kalten Bilder, mit denen zeigt der Regisseur Andy Zvazgintsev einen reichen Geschäftsmann in der russischen Provinz. Erstmal denkt man, das ist eine ganz konventionelle Geschichte. Der findet heraus, der Mann, dass seine Frau ihn betrügt, seine sehr schöne Frau. Außerdem beginnt aber eine militärische Spezialoperation in dieser Gegend oder in diesem Land. Der Mann soll 14 Angestellte seiner Firma freistellen und an die Front schicken. Was macht er? Er stellt kurzerhand 14 Lastwagenfahrer ein in seiner Transportfirma, die er dann dem Staat sozusagen als Menschenopfer bringt. Auch in diesem antikischen Sinne, Sie haben es ja schon angedeutet mit dem Titel Minotaurus, dieses Wesen halb Stier, halb Mensch wird ja von Menschenopfern ernährt. Und auch seinen Nebenbuhler bringt dieser Mann um, das kann ich einfach verraten, das geschieht ziemlich am Anfang. Und wir sehen eben eine gnadenlose Besitzstandssicherung, auch mit total zwingenden Bildern fotografiert. Und der Krieg ist wirklich allgegenwärtig. In der Provinzstadt hängen überall Plakate für die Armee, die zum Militärdienst auffordern. Tote Helden werden gefeiert. Es gibt auch Graffitis gegen den Krieg.
Und gestern Abend bei der Preisverleihung hielt der Regisseur Andrei Zwerginzew die politischste Rede. Also er forderte den Präsidenten der Russischen Föderation auf, das Massaker in der Ukraine, das Abschlachten zu verhindern. Und das macht im Grunde auch sein Film indirekt.
Der Regisseur lebt selbst im Exil. War es überhaupt im Vorfeld thematisiert worden, dass das jetzt auch ein russischer oder russischsprachiger Beitrag ist für Cannes?
Ja, es gibt natürlich auch immer wieder dann Diskussionen, dass Leute nicht nur von russischem Staatsgeld finanzierte Filme nicht auf internationalen Festivals sehen wollen, die boykottieren wollen, sondern auch sogar russischsprachige Filme. Aber das, finde ich, eben geht ein Stück zu weit, weil dieser russische Film ist wirklich nicht ein flammendes Plädoyer, ein ultrakühltes, spannungsvolles Plädoyer gegen diesen Krieg und zeigt eben einen Protagonisten, dem jede Art von Empathie verloren gegangen ist, dem es wirklich nur um brutale Besitzstandssicherung geht, egal was in dem Land geschieht.
Quasi zu Platz 3 jetzt die Berliner Regisseurin Valeska Griesebach. Die hat gestern Abend für Das geträumte Abenteuer den Preis der Jury bekommen. Also Stichwort Archäologie in Südosteuropa. War diese Preisvergabe für Sie auch verdient, Frau Nicodemus?
Also im Saal wurde gejubelt und ich habe auf meinem Kinosessel auch gejubelt, weil ja, Das geträumte Abenteuer war jetzt der vorletzte Wettbewerbsfilm und er hat das Festival, das ansonsten in diesem Jahr eher durchwachsen war, nochmal so richtig hochgezogen auf den letzten Metern. Sie haben es schon angedeutet, der Film spielt in Bulgarien an der Grenze zu Griechenland und der Türkei und die Heldin Veska, um die 60, die ist eben Archäologin, stammt aus der Region, die macht da Ausgrabungen mit EU-Mitteln und aus alter Zuneigung zu einem früheren Freund, vielleicht auch Kumpel, lässt sie sich auf einen Benzinschmuggel ein. Und diese coole Frau, die wird übrigens fantastisch gespielt von der Laiendarstellerin Jana Radewa, diese coole Frau fährt eben mit ihrem Geländewagen wie ein motorisierter Cowboy über die Schotterwege. Und der Film hat eben auch ein bisschen was von so einem Western in dieser trockenen Grenzgegend. Da gibt es Kleinbauern, Mafiosi, Schmuggler, illegale Bordelle. Beeindruckend ist, dass die Bewohner der Gegend ihre eigenen Geschichten in diesen dokumentarisch erzählten Film hineinbringen. Also auch da hat die Jury wirklich darauf geachtet, dass auch formale Errungenschaften, konsequente Arten, die Kamera einzusetzen, zu erzählen, honoriert werden mit den Preisen.
Wie nimmt es denn die Szene wahr, wenn Laiendarsteller den Preis der Jury bekommen? Mitbeteiligte.
Das ist auch eine gute Frage, weil manchmal wird es auch ein bisschen diskutiert, kann man denen zum Beispiel auch einen Darstellerpreis geben, weil heißt es dann, die ja doch sich selbst spielen. Ich hätte kein Problem gehabt, wenn Jana Radewa, die übrigens gestern auch von Valeska Griesebach auf die Bühne geholt wurde, wenn die einen Darstellerpreis bekommen hätte, weil Griesebach arbeitet eben auch mit diesen Darstellern ganz lange, mit diesen nicht professionellen Darstellern und das ist schon auch eine Verkörperin. Die spielen da einfach nicht nur sich selbst, die stellen auch was dar. Also die Figuren werden immer größer als die Person.
War ja nun eine Cannes-Ausgabe mit ziemlich viel deutscher Beteiligung. War davon auf der Gala auch was noch zu sehen, zu erleben?
Vielleicht jetzt jenseits von Valeska Griesebach nicht physisch, aber irgendwie waren die Deutschen dann doch da. Also Sandra Wollner, die österreichische Regisseurin, die hat ja den Hauptpreis der wirklich wichtigen Sektion aus Saint-Regard gewonnen. Diese Sektion gilt manchen sogar als der eigentliche, der geheime Wettbewerb, weil da auch mehr interessanter Nachwuchs läuft. Und die bekam eben einen Preis für ihren Film Everytime. Da spielt die Hauptrolle Birgit Minimayer. Die wurde damit natürlich auch geehrt, auch wenn sie nicht da war. Und der Pole Paweł Pawlikowski bekam den Regiepreis für seinen Roadmovie Vaterland. Da geht es um eine Reise von Thomas und Erika Mann durch das zerstörte Nachkriegsdeutschland. Und die Hauptrollen spielen Sandra Hüller und Hans Zischler. Den hätte ich auch einen Preis gewünscht. Aber die standen letztlich auch unsichtbar irgendwie mit auf der Bühne und hatten dadurch eine große Anerkennung.
Jetzt haben Sie 20 Mal bereits Cannes erlebt. Wie fühlen Sie sich nach 12 Tagen Kino rund um die Uhr?
Man ist natürlich so ein bisschen auf dem letzten Loch. Kino rund um die Uhr von morgens 8.30 Uhr bis nachts um Mitternacht oder 1 Uhr. Aber ich muss sagen, das ist auch beflügelt. Ich habe ja in Cannes viele Filme gesehen, die dann bald auch in Deutschland ins Kino kommen. Und da hat man doch das Gefühl als Filmkritikerin, dass das Rucksäcklein richtig voll ist und dass man jetzt tollen Gesprächsstoff für die nächsten Sendungen und Filmkritiken mit nach Deutschland nehmen kann.
Wird Fjord funktionieren mit deutschem Overvoice sozusagen?
Natürlich ist es nur ein bestimmtes Publikum, jetzt kein Blockbuster-Publikum. Aber ich glaube, dieser erste Film von ihm, der die Goldene Palme gewonnen hat, war relativ erfolgreich. Der hatte in Deutschland ein paar hunderttausend Zuschauer. Und die Goldene Palme ist immer noch einen enormen Markenwert hat. Die ist sozusagen eine riesige Reklame. Ich glaube schon, dass es den Film sehr nutzen wird in den Kinos.
sagt unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus aus Cannes über die Goldene Palme für Fjord von Regisseur Christian Mungiu. 2 Jahre nach ihrer Opernperformance Sancta hat es eine weitere Florentina-Holzinger-Produktion gegeben für die Wiener Festwochen. Die Künstlerin hat Pfingstspiel choreografiert, uraufgeführt gestern an 2 Orten, in und bei Wien. Wieder ging es um religiöse Bildwelten, um eine politische Betrachtung von Gemeinschaft und von Körpern. Nicht nur beim Abendmahl-Schlussbild. Nackte Frauen. Es gab fast keinen Text bei dieser erst- und einmaligen Performance. Dafür eine sehr krasse Darstellung von Obsession, Kitzel, Gefahr und Verletzung. Ein Happening über inklusive Transfers ungefähr 9 Stunden Dauer. Bevor das Pfingstspiel Holzingers im Barockschloss Prinzendorf landete, wo noch heute der Geist des Aktionskünstlers Hermann Nitsch weht, startete es in einem Wiener Eislaufstadion. Unsere Kritikerin Wiebke Hüster war da und ich habe sie vor der Sendung gefragt, was sie in Wien zuerst wahrgenommen hat.
Man kommt in dieses riesige Eislaufvereinsgelände und dort, wo normalerweise im Winter die Eisfläche sich befindet, ist jetzt kahler Betonboden. Drumherum wurden so Sperren aufgebaut. Außerhalb musste sich das Publikum verteilen. Und dann begann eigentlich ganz langsam erstmal diese Performance. Man sah Florentina Holzinger und ein paar andere Performerinnen aus dem Nebengebäude treten. Die saßen dann erstmal so am Rand. Man dachte, okay, wann geht das hier jemals los? Dann hat sich tatsächlich eine der wie üblich nackten und mit Turnschuhen bekleideten Performerinnen vom Gebäude des alten Intercontinental Hotels abgeseilt. Sie kam also vom Dach herunter, ist mit den Füßen die Fassade entlang nach unten gelaufen. Das war der Teil 1 im Eislaufverein. Und dann fuhr eine Kollegin von Holzinger in einem schwarzen BMW-Kombi mit wirklich sehr teuren Felgen auf diese Eislauffläche, auf diesen Betonboden, und in der Mitte waren aus großen Fässern wirklich viel Wasser ausgeschüttet worden, sodass sich da wie so eine kleine Aquaplaning-Arena bildete. Und auf der hat dann die Fahrerin diesen schwarzen BMW extremst beschleunigt und im Kreis praktisch trudeln lassen wie so ein Zirkuspferdchen. Und Florentina Holzinger ist eingestiegen, hat sich dann vom Beifahrersitz auf das Dach des Autos hochgeklettert, sich nochmal so an der Reling festgehalten und dann, aber wirklich im freien Stand auf dem Dach des Autos, ist sie da im Kreis gefahren und hat sich nur an einem Tampen festgehalten. Jetzt muss man wissen, dass sie die Gefahr oder das Riskante oder das auch wirklich Unheimliche dieses Auftritts nochmal vergrößert hat, dadurch, dass sie sich vorher von einer Piercerin hat die Wangen mit einem Dolch durchbohren lassen. Sie hatte also beide Wangen durchbohrt, der Dolch ging durch den Mund hindurch, auf der anderen Seite wieder raus, guckte auf beiden Seiten auch wirklich extrem lang für mein Gefühl heraus. Auf der einen Seite der Griff, auf der anderen Seite die Spitze dieses scharfen Messers. Und damit stand sie auf diesem Wagen. Das heißt, die Gefahr für sie, bei irgendeinem Fehler sich wirklich selbst extrem zu verletzen oder sogar zu töten, hat bestanden. Und gestern habe ich das noch gar nicht so schlimm empfunden, aber heute, wenn ich das nochmal erzähle, finde ich es eigentlich extrem gefährlich. Auch die Tatsache, dass Musikerinnen auf dieser Spielfläche um den Wagen herum platziert waren, eine Frau sogar schwanger an der Harfe, wäre der Wagen außer Kontrolle geraten, hätte wirklich Gefahr für diese Frauen bestanden. Und das finde ich im Nachhinein eigentlich unverantwortlich.
Um den Preis schöne Donuts auf den Beton oder Asphalt zu legen. Nach Venedig mit dem angeblichen Urinbad muss man ja auch fragen, welche Körperflüssigkeit war es jetzt diesmal im Schloss?
Im Schloss wurde Blut vergossen, aber gar nicht so jetzt kübelweise oder so ritualhaft, wie das bei Hermann Nitsch der Fall war in seinen Pfingstspielprozessionen seit den 60er Jahren an, hat er ja diese Rituale durchgeführt, wo er anfangs Tiere auch hat schlachten lassen. Also das ist eigentlich so das Nitsch-Vorbild, was hier steht, an dem es sich auch irgendwo abzuarbeiten gilt, hat man den Eindruck. Und natürlich dieses Feministische immer bei Florentina Holzinger, mit dem sie jetzt halt auch in Venedig ein Statement setzen wollte, so der krasse Feminismus, der sagt, so, wir Frauen, wir haben Bock, uns den Körper zu tätowieren, uns Löcher in die Haut zu machen, uns daran aufzuhängen. Wir haben sozusagen Dinge, die eigentlich sexuelle Kinks sind und die bringen wir aber hier auf die Bühne. das ist unser Leben, das ist unsere Persönlichkeit, so drücken wir uns aus, das ist unser Statement und wir wollen so viel Material verbrauchen und wir wollen so krasse Orte besetzen, wie das eigentlich männliche Künstler über Jahrhunderte getan haben. So verstehe ich das, ganz ehrlich. Und es ist gar nicht so politisch provokant, wie man denkt. Es ist mehr so, dass man denkt, mir wäre lieber, du würdest mehr über die Fragilität und Sterblichkeit des Körpers nachdenken und mehr von dieser Verletzlichkeit in ihren frühen Performances noch immer in ihre Vorstellungen bringen. Und das sehe ich hier speziell jetzt in Prinzendorf nicht. Da wurde wieder mit einem Flugzeug operiert, aus dem sind zwei mit einem Paraglider abgesprungen. Da gab es einen riesigen aus Holz gebauten Panzer, der da rumfuhr. Dann wurde dieser Panzer zerstört, indem man da mit so einem Monster-Truck drüber gefahren ist. Also es gab wieder viele Bilder, es gab Feuerwerk zum Schluss. Am Schluss hingen auch abendmahlsartig alle Performerinnen, 13 Performerinnen, an ihren Rücken befestigt, also durchgepierst am Rücken, hingen die dann von einem Gritt herunter im Schlosshof, wie so Gehängte pendelten die da. Das war dann das Schlussbild. Also es wird schon wieder mit sehr starken Bildern gearbeitet, aber man muss sagen, ich sehe nicht das Neue. Ich sehe auch nicht die wirklich tiefe Auseinandersetzung mit der Performance-Kunst der 70er oder so. Ich sehe ein paar aneinander gehängte Bilder und ein einmaliges Spiel, für das sie vielleicht auch zu wenig dramaturgische Energie verwendet hat.
Sagt Wiebke Hüster. Sie hat Florentina Holzingers erst und einmalige Performance Pfingstspiel in Wien und Prinzendorf gesehen. Der israelische Dramatiker Rui Chen hat fürs Frankfurter Schauspiel ein neues Stück herausgegeben, in dem er lauter Kafka-Figuren fürs Theater reanimiert. Vor allem treten sie aus Franz Kafkas Erzählband Ein Hungerkünstler hervor, der noch zu Lebzeiten veröffentlicht wurde. Weil die Figuren alle im weitesten Sinne Schausteller sind, heißt das Stück Zirkus Kafka. Chen geht es dabei auch um die Seelenlage des europäischen Juden Franz Kafka. Unser Kritiker Christian Gampert hat die Uraufführung gesehen.
Die Texte verbrennen oder nicht, das ist die Frage. Kafkas Testamentsvollstrecker Max Brod sitzt vor einem offenen Kamin, wo er die Kafka-Erzählungen den Flammen übergeben könnte. Aber etwas hindert ihn, denn plötzlich tauchen die Figuren aus Kafkas letztem veröffentlichten Buch auf und berichten von ihrem entbehrungsreichen Dasein. Josephine, die Sängerin, deren Gesang möglicherweise nur ein Pfeifen ist, der Trapezkünstler, der für immer in den Lüften wohnen will oder muss, der Hungerkünstler, der hier zur Frau mutiert und die biblischen 40 Tage fastet, danach aber abbrechen soll, weil das Publikumsinteresse schwindet. Das alles wird in der Frankfurter Inszenierung von Dor Aloni eher brav und konventionell heruntergespielt, übrigens mit viel originalem Kafka-Text, sodass nur unzureichend klar wird, wo der Autor Rui Chen eigentlich hin will. Kafkas Welt der Künstler, die in einer Haltung des Sich-Kleinmachens und Sich-Quälens verharren, ist nur vordergründig die Welt der Artisten. Sie ist die Welt des europäischen Judentums, das sich anpassen und maskieren muss, um zu überleben. Am Berliner Ensemble hat Barry Kosky zu Beginn der Spielzeit das Jüdische in Kafkas Werk untersucht, leider mit einem zappelnden Kabarett-Konferencier als Kafka. Aber immerhin, jemand musste Herrn K. verleumdet haben und dieser jemand war sicher kein Glaubensbruder. In Frankfurt hat Rui Chen sich nun an die Hungerkünstler-Erzählungen gehalten und drumherum ein paar Probleme aufgemacht. Es geht vor allem um Kafkas Wunsch nach literarischer Selbstzerstörung, der natürlich auch eine fantasierte, angstvolle Vorwegnahme der Judenvernichtung durch die Nazis ist. Denn wenn man Kafkas Texte verbrennt, Bücherverbrennung, dann liquidiert man auch all die Figuren, die nun auf der Frankfurter Bühne auftauchen und höhnisch fordern, los, verbrenn uns doch.
Meine letzte Bitte, alles, was ich in meinem Nachlass an Tagebüchern, Manuskripten, Briefen, Fremden und eigenen, gezeichnetem und so weiter findet, restlos und ungelesen zu verbrennen?
Leider ist der Frankfurter Kafka-Zirkus, der vor allem eine Welt unterprivilegierter Tiere und verarmter, schräger Künstler darstellt, nicht sehr spritzig angerichtet. Was als absurdes Theater mit Kafka-Clowns und Picasso-Artisten Sinn machen würde, kommt in Frankfurt eher sediert bedeutungslos daher. Es ist doch völlig egal, ob Kafka mit der kleinen Frau, mit der er eine Hassbeziehung pflegt, seine Vermieterin meint, Isaac Dent, spielt das als Bauchredner mit einer Frauenpuppe. Oder ob eine politisch korrekte Hungerkünstlerin nun Nüsse knackt oder eher an Anorexie leidet. Oder ob man kalauernd den Tod des Autors beschwört.
Hast du schon gehört? Der Autor ist tot.
Ja, habe ich. Und ist der andere noch da?
Wer?
Der andere, der Semmel.
Brot!
Gemeint ist Max Brot. Der ganze zweite Teil des Stücks besteht in einer gefakten Publikumsdiskussion, die von einer engagierten Dramaturgin angeleiert wird. Annabel Möbius spielt das hingebungsvoll und nah an der Karikatur. Unter dem Motto »Befreit uns aus Bergen von Kafka-Interpretationen« befeuert man genau diese Interpretationen immer wieder neu und zieht nebenbei den Theaterbetrieb durch den Kakao, der angeblich Denkräume eröffnet, aber vor allem politisch korrekte Phrasen produziert. Ein großmäuliger Übersetzer taucht auf, der aber eher wie ein narzisstischer Regieveteran auftritt, und der gefangene Affe aus dem Bericht für eine Akademie erzählt über den Prozess seiner Akkulturation. Auch das natürlich in der tiefen Schicht eine jüdische Selbstbeschreibung. Der Affe hat die Wahl zwischen zoologischem Garten und Varieté und er entscheidet sich für Letzteres. Die Frankfurter Aufführung aber entscheidet sich für gar nichts. Im ersten Teil ist sie eine Schlafpille, im zweiten netter Klamauk.
Urteilt Christian Gampert. Er hat Zirkus Kafka in Frankfurt am Main gesehen. Im Südwesten von Paris liegt die Doppelgemeinde Boulogne-Bijoncourt. Die eine war bürgerlich wohlhabend, die andere proletarisch, von einem Automobilwerk geprägt. Auf einer Insel in der Seine produzierte dort lange Zeit das legendäre Renault-Werk unter anderem den populären R4, den R4. Dem Wegzug des Werks folgte ein jahrzehntelanger Streit um die Nachnutzung. Neue Bestimmung für die Île Seguin ist die Kunst. Die Insel wird Standort eines weiteren großen Museums. Das wird zeitgenössische Kunst der Sammlung von Laurent Dumas und Bestände der Kunstsammlung Renault präsentieren. Was da im Oktober eröffnet werden wird? Eberhard Spreng war auf einem Vorbesichtigungstermin.
Es ist die Vollendung eines Kulturstandortes auf dem abgerissenen Industrieareal, auf dem bis 1992 Autos gebaut wurden. Der heutige Präsident der Renault Group, Jean-Dominique Senard, erinnert sich beim Pressetreffen sichtlich bewegt. Gestatten Sie mir den gewagten Vergleich. So wenig wie man die Sixtinische Kapelle von Michelangelo trennen kann, so wenig kann man diese Insel von Renault trennen. Millionen Autos wurden hier gebaut. Bis zu 30.000 Arbeiter waren hier beschäftigt. Boulogne ermordet Biancourt, schimpfte Star-Architekt Jean Nouvel im März 1999 in der Tageszeitung Le Monde, als klar wurde, dass die nach dem Umzug Renaults leerstehende Fabrik verschwindet. Nicht einmal ein förmliches Denkmalschutzverfahren war für den Gebäudekomplex eingeleitet worden, der sich wie ein Ozeandampfer im Flussbett der Seine ausnahm. Eine Ikone der Industriearchitektur. So wurde die sogenannte Arbeiterfestung auf der Île Seguin geschleift und es kam der wohl größte französische Stadtplanungsstreit der letzten Jahrzehnte in Gang, im Spannungsfeld von Ökologie, Ökonomie und Kultur. Jean Nouvel vermutete, dass hier das bürgerliche Frankreich ein proletarisches Erbe in der schicken Banlieue im Südwesten beseitigen wollte. Diese Wunde soll der neue Kulturstandort heute mitreflektieren. Kunstsammler und Immobilienmanager Laurent Dumas freut sich über dessen künftige Vielfalt. Auf dieser Insel entstehen Kinos. Ein Konzertsaal gibt es schon, es kommt ein Skulpturenpark und nun mein Ausstellungshaus dazu. Und hier wollen wir Künstler zeigen, die in Frankreich leben und arbeiten. Aber sie sollen von Kuratorinnen und Kuratoren aus dem Ausland präsentiert werden. Die bringen eine andere Sichtweise mit und die soll ins Offene führen. Die große Eröffnungsausstellung betreut die italienisch-amerikanische Kuratorin Cecilia Alemani. Bekannt ist sie vor allem, weil sie 2022 die Venedig-Biennale verantwortete. Jetzt obliegt es ihr, das verdrängte proletarische Erbe der Insel ins Bewusstsein zurückzuholen. Und dazu gehören auch die zahllosen Arbeitsmigranten bei Renault. Sie sind Thema im Werk des Theaterregisseurs und Multimedia-Künstlers Mohamed El-Khatib.
Mohamed El-Khatib is creating a new commission.
Mohamed El-Khatib schafft ein neues Werk, ein Renault R12, auf dessen Dach Koffer aufgestapelt sind. Er nennt es die Autokathedrale. Und die Architektur, die das katalanische Büro, die Pritzker-Preis ausgezeichneten RCR Architects verantworten. Architektin Karim Bijem. Die Renault-Geschichte war uns wichtig, aber auch das, was vor Renault hier auf der Insel war. Das Leben hört ja nicht auf. Und jetzt schreiben wir ein neues Kapitel. Zum neuen Kapitel im Buch des Großraums Paris gehört auch, dass die Insel dank neuer Verkehrsanbindungen zu einem Knotenpunkt des Grand Paris werden soll, zu einem Kulturhotspot einer sich in diesen Jahren neu erfindenden Metropole. Der lokale Bürgermeister Pierre-Christophe Baguet schwärmt. Eine Station des Grand Paris Express wird hier bald eröffnen. Das heißt, in nur 18 Minuten vom Flughafen Orly bis hier. Die Metrolinie 12 soll verlängert werden und hier eine Station mit dem Namen Île Séguin bekommen. Warum das alles? Wir erwarten in Zukunft 2 Millionen Besucher jährlich auf der Insel. Die neue Île Séguin ist ein weiteres Beispiel für einen Kulturbetrieb, der immer mehr von privaten Initiativen geprägt wird. Sie zeigt aber auch, wie schwer sich die Freizeit- und Unterhaltungsgesellschaft von heute dabei tut, Erinnerungskulturen aus dem produktiven 20. Jahrhundert lebendig zu halten. Denn in der sich nun abzeichnenden Gestalt des Ortes lässt sich architektonisch nicht einmal ahnen, dass hier einmal das Herz der französischen Industrie geschlagen hat.
Findet Eberhard Spreng in seinem Bericht aus Paris über das entstehende R4-Kunstzentrum. Das Kiewer ARD-Studio ist teilweise zerstört worden bei einem großen russischen Raketenangriff vergangene Nacht. Der Deutsche Journalistenverband hat das scharf kritisiert. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Die Zerstörung des ARD-Studios sei ein Angriff auf die Rundfunkfreiheit und die kritische und unabhängige Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten der ARD, sagte der Vorsitzende des DJV-Verbands heute. In dem Studio, das nach Berichten in weitesten Teilen zerstört ist, seien Wände eingebrochen und die Technik zerstört worden. Zur Zeit des Angriffs habe sich niemand in dem Studio befunden. Das Studio der Deutschen Welle in Kiew, das nur wenige hundert Meter vom ARD-Studio entfernt liegt, sei ebenfalls von Raketen getroffen worden. Auch hier wurde niemand verletzt. Insgesamt seien durch den aktuellen russischen Drohnen- und Raketenangriff auf Kiew laut des ukrainischen Präsidenten 90 Marschflugkörper und ballistische Raketen sowie 600 Drohnen eingesetzt worden. In der morgen zu Ende gehenden großen Cézanne-Ausstellung in der Basler Fondation Bayler soll es sich bei einem Aquarell um Fluchtgut, vielleicht auch um Raubgut handeln. Das berichtet der Schweizer Rundfunk heute. Dem Provenienzforscher Willi Korte zufolge ist die Geschichte des Aquarells in Schweizer Archiven gut dokumentiert. Heute befindet es sich in Privatbesitz in den USA und gehörte einst dem jüdischen Kunstsammler Gustav Schweitzer, der vor den Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen musste. Erst im Jahr 2024 wurde bekannt, dass ein Porträt von Vincent van Gogh aus der historischen Sammlung der Familie ebenfalls in der Schweiz auftauchte. Aufgrund der aktuellen Recherche erklärte die Fondation Bayler in einer schriftlichen Stellungnahme, man werde den Fall nun abklären. Der französische Sportjournalist Christophe Glaise befindet sich seit fast 2 Jahren in Algerien in Haft. Nun haben seine Eltern die Fußballwelt dazu aufgerufen, sich für seine Freilassung einzusetzen und trugen anlässlich zum Finale des französischen Pokals T-Shirts und Schals, die die Befreiung von Glaise forderten. Der 37-jährige Reporter war im Mai 2024 in Algerien im Rahmen einer Reportage festgenommen worden. Wegen Verherrlichung des Terrorismus wurde er zu 7 Jahren Haft verurteilt. Seine Familie bittet um Begnadigung, ebenso wie Reporter ohne Grenzen. Die Organisation hofft, dass die Mobilisierung über den Fußball Bewegung in die Verhandlungen um die Freilassung bringen könnten.
Das war Kultur heute. Ein Thema gleich in den Informationen am Abend mit Stefanie Rode, die schweren Angriffe in der Ukraine. Hier wünscht Henning Hubert einen schönen Abend und weiter schöne Pfingsten.